Hallo und herzlich willkommen zu deinem E-Learning-Podcast. Let's do E-Learning. Weltoffen, kompetent und aus Freude am Lernen. Weil irgendwie alle immer Lernende sind, überall. Hier gibt's News, Tipps und Tricks und was man noch so hören will rund ums digitale Lernen, Lehren und Leben. Ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Braincake 9, dem, und ihr werdet es heute merken, immer mehr als E-Learning-Podcast, denn heute geht es um Wissensweitergabe und ganz andere Themen, nämlich Mindset und Fairplay. Und dazu begrüße ich ganz herzlich, lieber Jonathan, dich heute. Hallo und herzlich willkommen, Jonathan.
Hallo, Rutscher, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Jonathan, bevor wir reinstarten, wir beide haben gerade schon gesprochen, erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du ganz genau machst.
Ja, ich bin 22 Jahre alt oder jung, komme aus München und bin beruflich Lokführer und Disponent bei der S-Bahn München. Mhm. Und in meinem privaten Leben dreht sich bei mir nahezu alles um Fußball. Ich bin Schiedsrichter in der Bezirksliga. Seit 2019 bin ich Schiedsrichter und jetzt eben seit letztem Jahr für den Bezirk Oberbayern unterwegs. Und seit 2022 Funktionär für den Bayerischen Fußballverband. Ich mache mit einem Team von 5 Leuten bin ich Spielgruppenleiter in München für den Jugendfußball. Mhm. Und seit 3 Jahren zusätzlich im Konfliktmanagement im Jugendfußball in München tätig.
Wir beide, und ich muss gerade schmunzeln, haben uns ja über den Bereich Konfliktmanagement im Jugendfußball kennengelernt. Wenn du das aber gerade erzählst, ich darf das sagen, weil ich bin mehr als doppelt so alt, du bist sehr jung und Schiedsrichter, bist Lokführer und bist Beauftragter für Konfliktmanagement beim Bayerischen Fußballbund. Da gibt es Parallelen, oder? Lokführer, Schiedsrichter.
Definitiv, da gibt es Parallelen. Vorab muss ich das erstmal klarstellen. Ja. Es ist nicht letztendlich so einfach gesagt, dass ich der Beauftragte dafür bin. Mhm. Wir im Jugendfußball in München kochen wir, sage ich mal, so ein bisschen unsere eigene Suppe. Ich mache das mit einem Team von 4 Leuten, aber federführend läuft es unter dem Kreisjugendleiter Corbinian Bartmann und mir. Mhm. Und wir haben das Projekt letztendlich vor 3 Jahren ins Leben gerufen. Aber das nur mal kurz, um das Ganze so klarzustellen. Im Herrenfußball ist es nochmal anders aufgegliedert, kann ich aber später noch ein bisschen genauer beschreiben.
Sehr gern.
Die Parallelen finden sich in sehr vielen Bereichen. Prinzipiell ist erstmal das Thema Stressresistenz, Umgang mit besonderen Stresssituationen, ein ganz wichtiger Bestandteil. Gerade als Schiedsrichter, gerade als Disponent weiß man, stressige Situationen im Alltag zu bewerkstelligen. Die erlebt man ja letztendlich in jedem Spiel, an jedem Arbeitstag nahezu. Dazu kommt dann auch der Umgang mit besonders schweren Charakteren. Das kann man bei der S-Bahn erleben. Viele Fahrgäste sind nicht zu Unrecht oft gefrustet, aber auch einzelne schrecken auch nicht davor zurück, einem das auf deutlichere Art und Weise aufzuzeigen, was durchaus schnell bedrohlich wirken kann. Mhm. Gleiches gilt zum Thema Schiedsrichter beziehungsweise zum Thema Konfliktmanagement, wenn ich dann eben genau mit den Personen, die eine Stufe oder vielleicht auch 2 Stufen zu weit gegangen sind, mich an den Tisch setzen muss und denen das Fehlverhalten aufzeigen muss. Dementsprechend ist man da in einer Rolle, in der man versucht zu schlichten, zu schiedsrichten quasi und hat dort letztendlich mitunter dann die schwersten Fälle, sage ich mal, auf dem Tisch.
Warum wir auch sprechen, ich hatte vor geraumer Zeit den Marc Apfel bei mir, der leitet eine große Fußballakademie, eine digitale, und wir sind immer wieder drauf gekommen, auch in der Ausbildung geht es viel um Mindset, um Fairplay und Miteinander, und das sind ja auch Themen, die dich beschäftigen, auch gerade Wissen weiterzugeben, wie komme ich aus dem Konflikt vielleicht raus. Wie seid ihr, du hast gesagt, ihr macht so euer eigenes Süppchen im Team in München, wie seid ihr dazu gekommen, so eine tolle Taskforce zu gründen, weil euch aufgefallen ist, dass viel passiert und dass man mit seinen Ängsten und Nöten alleine ist?
Ich wünschte, ich könnte sagen, dass es durch positive Eigeninitiative passiert ist. Leider müssen wir schlicht und ergreifend sagen, es waren zu viele Vorfälle. Und dann kam eben unsere Eigeninitiative, dass wir gesagt haben, okay, stopp, jetzt ist hier irgendwo eine Grenze überschritten. Wir hatten dann, ich weiß es gar nicht mehr genau, was es war, aber den einen oder anderen extremen Fall, wo wir gesagt haben, okay, egal was die normale Herangehensweise in Bezug aufs Sportgericht ist, wir müssen da auch mal aktiv werden und mit den Jugendleitern reden. Daraus hat sich dann letztendlich schnell Erfolg gezeigt und daraufhin kam dann unsere eigene Initiative, in der wir gesagt haben, wir setzen das als Programm fort, haben das Ganze auch damals dann mit dem Verbandsjugendleiter, mit dem Flo Weismann besprochen und abgeklärt, welches es laut meinem Kenntnisstand sonst jetzt nirgendwo großartig gibt. Genau, und das kam letztendlich durch zu viele Vorfälle, trotz Corona oder vielleicht auch gerade wegen, man weiß es nicht. Zumindest in der Endphase war es ja dann.
Jetzt sind wir beide uns ja durch einen glücklichen Zufall über den Weg gelaufen, weil beide sehr vernetzt sind im Jugendbereich. Ich bin Trainer, war Jugendleitung und war in einer Gruppe, in der du bist, und da haben sich unsere Wege gekreuzt. So, jetzt bist du in München und ich bin Richtung Berge. Wieso gibt es denn bei mir in den Bergen keinen Beauftragten, der mir helfen kann? Wieso bin ich denn bei dir gelandet? Weißt du das?
Naja, also prinzipiell, um den Kreis, den Verbandsjugendleiter mal zu zitieren, der ja früher auch Kreisjugendleiter war, hat er gesagt, in München waren wir schon immer etwas der Zeit voraus. Und ich habe das vor einem halben Jahr mal mit dem Bezirksjugendleiter gesprochen, mit dem Flo, mit dem Bernhard Helmich, dass wir vielleicht mal schauen, ob wir das Projekt auch erweitern, weil es einfach so viel Erfolg gezeigt hat auf die verschiedenen Kreise. Letztendlich ist ja der ganze Bezirk nochmal aufgeteilt, im Kreis München, Kreis Zugspitze, der zum Beispiel dich betrifft und so weiter. Und wie dort gearbeitet wird, entscheidet letztendlich dort nochmal der zuständige Jugendleiter. Ich denke, am Ende des Tages, es ging da jetzt bisher keinen Austausch meines Wissens nach in die Richtung her. Ich denke, am Ende des Tages hat es einfach was mit der Brisanz und Notwendigkeit zu tun. Wir persönlich können, oder ich kann persönlich sagen, aus München, wir sind letztendlich ausgelastet. Wir haben jetzt zum Jahresbeginn festgestellt, wir sind in die Rückrunde mit 6 Vorfällen an einem Wochenende gestartet.
Wow.
Haben dann in der ersten Woche oder in der zweiten Woche, nachdem, es dauert ja immer einen Moment, bis wir die ganzen Stellungnahmen einfordern, 6 Termine innerhalb von 5 Tagen gemacht, also 6 Gespräche, davon haben wir 2 dann online veranstaltet, sonst wäre es gar nicht mehr möglich gewesen. Neben Beruf und Privatleben, der Corby zum Beispiel hat noch eine Familie, die habe ich jetzt nicht, zumindest keine Kinder. Dementsprechend ist es ein extrem hoher Zeitaufwand, haben dann auch gesagt, okay, wir haben jetzt nur 2 Möglichkeiten. Entweder wir setzen die Hemmschwelle, bei denen wir zum Tisch laden, sage ich mal, hoch, oder wir erhöhen die Kapazitäten. Und wir haben gesagt, wir sehen es nicht ein, nur weil sich die Fälle häufen und es so viele sind, dass wir einfach weniger aktiv werden, sondern wir haben die Kapazitäten erhöht, deswegen unser Team um 2 weitere Personen ergänzt und wollen dann mit dem jetzt in der neuen Saison erfolgreich starten und das Programm weitermachen.
Ehrenamt? Fragezeichen?
Ja, Ehrenamt.
Wow.
Für den Posten werden wir jetzt nicht mehr bezahlt. Es gibt für als Funktionär gibt es letztendlich eine Pauschale, die als EDV-Bedarf abgerechnet wird, die deckt letztendlich die Telefonkosten.
Ja.
Mehr ist es nicht. Und ich, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, warum das vielleicht im Kreis Zugspitze zum Beispiel nicht gemacht wird, hängt wahrscheinlich einfach vielleicht auch damit ab, was sie für Kapazitäten an Mitarbeitern haben. Wie gesagt, das ist ein sehr großer Extraaufwand, das muss man einfach so deutlich sagen. Und wie brisant das ganze Thema ist, wie viele Vorfälle es tatsächlich gibt, die dort wiederkehrend sind. Ich meine, wir reden ja hier in München auch maßgeblich davon, dass letztendlich die Hemmschwelle der Gewalt sehr niedrig zu sein scheint und dass die Täter oft Wiederholungstäter sind. Entweder sei es Vereinsspektrum oder sei es Jugendspektrum. Da fällt vor allem das Thema Kinderfußball oder Kleinkinderfußball, sage ich mal, auf, also F- und E-Jugend. Das hat für uns die größte Präsenz.
Dann bin ich ja genau richtig bei dir. Mein Lieber, ich würde gerne mal exemplarisch was durchspielen. Also zu sagen, hey, da draußen gibt es ja Menschen, die kommen in Situationen als Trainer und Trainerin und man weiß vielleicht nicht, wie man rauskommt. Und ich habe natürlich mit Trainerkollegen und Kolleginnen gesprochen und wir haben mal ein Szenario kreiert, würde ich es mal nennen. Also wir sind mal, das kann, glaube ich, in der Stadt genauso passieren wie auf dem Lande. Wir sind auf einem Sportplatz. Und auf diesem Sportplatz baut möglicherweise ein Trainer, eine Trainerin etwas auf und ein zweiter Trainer oder eine Trainerin kommt dazu und es kommt zu einer verbalen kleinen Auseinandersetzung und der eine oder die andere hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt und geht den Trainer wirklich verbal an und körperlich und es kommt wirklich zu Übergriffen. Ich sag mal, man kann spüren, dass Aggression in der Luft liegt und es werden Privatsphären, Intimsphären durchschritten und es wird körperlich berührt. So, jetzt steht man da und möglicherweise sind noch Kinder dabei und andere Erwachsene und man ist in dieser Situation. Was macht man da? Was mache ich in dem Moment? Was macht derjenige in dem Moment?
Ja, prinzipiell das wichtigste Tool letztendlich, um so einen Konflikt zu beheben, ist erstmal nicht die Gegenreaktion auf gleicher Augenhöhe zu zeigen. Wir sprechen zum Beispiel vom Schiedsrichter davon, wenn ein Spieler auf mich zukommt und mich anschreit, versuche ich immer mit einem Ticken ruhiger zu antworten, um dann Schritt für Schritt letztendlich die Gesprächstemperatur, die Lautstärke letztendlich, den Pegel einfach runterzuarbeiten. Gleiches gilt um die Körperlichkeit. Dem Ganzen tut man als Trainer keinen Nutze, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel, der Trainer kommt her, schreit einen an, schubst einen weg. Wenn ich den jetzt zurückschubse, habe ich im schlimmsten Fall die Folge, dass da vielleicht eine Faust fliegt. Der wird aufgrund dessen wahrscheinlich nicht sich größer beruhigen lassen. Das heißt, man muss quasi immer versuchen, prinzipiell den Kürzeren zu ziehen, sein eigenes Ego hinten anzustellen, in einer ruhigeren Art und Weise zu antworten, sich auch einfach ein, zwei Meter zu distanzieren und versuchen, klar zu kommunizieren, hey, beruhig dich erstmal, lass uns das in Ruhe klären, kannst du vielleicht bitte ruhig mit mir reden? Natürlich geht es aber nur bis zum gewissen Level. Und es tut auch, ja, es fällt auch vielen schwer. Es ist auch jetzt letztendlich nichts Neues, was ich hier erzähle. Am Ende des Tages muss man sagen, es ist kein, aller Welts Heilmittel. Aber das sind so die prinzipiellen Tools, mit denen man es an sich erstmal versuchen sollte. Aber damit lässt sich leider trotzdem vieles nicht verhindern.
Wenn so ein Fall ist, und du hast vorhin von Vereinsarbeit im Jugendfußball gesprochen, von Wiederholungstätern möglicherweise. Jetzt habe ich so einen Fall im Verein. Jetzt sehen das Kinder und Eltern und wir sprechen von Fairplay. Was gibt denn ihr, sprecht ihr mit Vereinen auch, wenn solche Vorfälle sind und gibt denen Hilfestellung, was sie machen können?
Natürlich, also unsere Herangehensweise ist ja letztendlich, wenn wir einen Vorfall haben, wir holen uns erstmal Stellungnahmen ein von beiden Seiten und letztendlich folgt darauf immer die Einladung zu einem gemeinsamen Gespräch. Für uns ist da immer ganz wichtig, wir treten immer mit einem Team von zwei Leuten an, in verschiedener Aufstellung. Ganz wichtig ist für uns immer, dass immer jede Partei auch mit mindestens zwei Personen aufkreuzt und idealerweise immer ein Jugendleiter. Kann auch vielleicht ein Abteilungsleiter Fußball sein. Dementsprechend uns ist das Ganze wichtig, dass wir nicht nur gezielt auf die Trainer wirken, sondern auch übergeordnet auf deren, ich sag mal, Vorgesetzte, auf die, die nicht nur ihre Mannschaft, sondern auch wirklich den gesamten kollektiven Verein im Blick haben, das gesamte Trainerteam vielleicht auch im Hinterkopf. Dementsprechend ist mit dabei immer letztendlich der Dialog mit den Vereinsvertretern, nenne ich sie jetzt mal. Wir haben da auch generell einen ganz guten Austausch zu den Jugendleitern, der auch oftmals unabhängig von solchen Gesprächen stattfindet. Also wir sagen auch zum Beispiel auf unseren Tagungen mit den Jugendleitern ganz offen, dass wir uns auch Feedback wünschen, wenn ihr jetzt einen Vorfall erlebt habt, der jetzt für uns nicht die Brisanz hat, dass wir uns da hinsetzen müssen. Also wir gehen jetzt zum Beispiel mal von dem Beispiel aus, wir haben jetzt einfach einen Jugendtrainer in der F-Jugend, der relativ aggressiv ist, der vielleicht auch seine eigenen Kinder relativ, deutlich, sage ich mal, im schlimmsten Fall anschreit. Auch da möchten wir gern Bescheid wissen. Das ist für uns jetzt kein Grund, bei dem wir uns direkt schon hinsetzen, weil man ja das leider doch sehr häufig erlebt. Aber wir möchten vorgewarnt sein, falls etwas passieren sollte oder falls aber die Woche drauf der nächste Trainer auch sagt, hoppala, was ist hier denn los? Dementsprechend, um das Ganze vorzubeugen und wenn uns eben ein Verein oder zwei Vereine unabhängig vielleicht auch melden, hey, hier ist das und das vorgefallen, dass wir uns dann vielleicht auch einfach mal bilateral mit dem Jugendleiter auseinandersetzen und sagen, hey, pass mal auf, wir haben jetzt hier zwei verschiedene Meldungen über den gleichen Trainer. Führ du doch vielleicht mal ein Feedbackgespräch. Es ist doch nicht immer nötig, dass wir das an die große Glocke hängen und letztendlich zur Tür reinplatzen mit zwei Funktionären vom Verband, sondern vielleicht könnt ihr das auch intern aufarbeiten.
Das ist ja spannend und auch irgendwo toll. Also ich bin jetzt irgendwo unterwegs und ich bin ein lauter Trainer und manchen fällt es auf und vielleicht geht es über die Grenze oder bei mir im Verein sieht jemand, da ist jemand, der ausfällig ist. Dann haben wir die Möglichkeit, präventiv auf euch zuzukommen.
Genau, das ist letztendlich auch unser Wunsch, um letztendlich möglichst viel vorzubeugen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir in dem Bereich viele Trainer haben, die vielleicht auch in ihren ersten Schritten als Trainer sind. Man hat natürlich auch alte Hasen, aber man hat zum Beispiel Jugendtrainer, die dort anfangen. Mhm. Wenn die jetzt ein Gegenüber erleben, der entsprechend so ein Verhalten aufweist, wollen wir natürlich auch die bestmöglich unterstützen dabei, zum Beispiel, wie wir damit umgehen. Ich mache auch konkret eine Trainerschulung, die freiwillig angeboten wird. Da gehe ich in mehrere Vereine, war jetzt erst vor 3 Wochen bei einem Verein. Und da setzen wir uns an einem Freitagabend mal 2,5 Stunden, 3 Stunden zusammen und schauen uns mal die Perspektive Schiedsrichter genauer an. Nehmen wir das Beispiel Abseits, wo die Trainer aktiv mitarbeiten können und entscheiden können, ist das jetzt zum Beispiel Abseits, ist das kein Abseits? Und letztendlich wird immer wieder sehr spannend zu sehen am Ende des Tages, trotz 3-mal Video anschauen, wie schwer es teilweise ist, einfach um letztendlich ein Verständnis für die Rolle Schiedsrichter zu finden, aber natürlich auch für die Rolle gegenüberstehender Trainer letztendlich, ja, was dahinter steht, wenn ich ein Gegenüber vor mir habe, warum der vielleicht auch so und so reagiert, um das Ganze letztendlich bestmöglich zu vermitteln und wie ich damit am besten umgehen kann.
Jonathan, jetzt sind wir nochmal auf dem Fußballplatz und es ist ein Übergriff verbal und körperlich. Was sollte denn der betroffene Trainer oder die betroffene Trainerin unmittelbar nach dem Vorfall machen oder einleiten, rechtlich und verbandsintern?
Also prinzipiell ist erstmal wichtig, grundsätzlich zu schauen, dass für Sicherheit gesorgt ist. Dass man dann, wenn man sich zurückgezogen hat, nicht das Problem auftritt, dass eine Person oder jetzt aus dem Beispiel der fehlbare andere Trainer vielleicht einem hinterherläuft oder im schlimmsten Fall auf dem Parkplatz auflauert. Da erstmal unmittelbar dafür sorgen, dass jegliche weiteren Begegnungen erstmal unterbunden werden. Man auch eben selber nicht irgendwie, die Gefahr läuft, ihm da in die Arme zu laufen oder vielleicht doch nochmal einen Wutausbruch zu bekommen und sagen, ja, jetzt muss ich dem aber doch mal den und den Takt mitgeben. Das wird am Ende des Tages nichts bringen. Auch generell diese Gespräche danach, dass man sagt, okay, ich hole jetzt meine Kinder runter. Übrigens auch ein wichtiger Punkt, dass man erstmal sagt, hey Kids, geht's jetzt erstmal runter, vielleicht mal in die Kabine. Wir kümmern uns gleich um euch. Dass man dann sagt, man setzt sich jetzt kurz zum Gespräch zusammen, davon rate ich persönlich immer ab, weil es wird meistens eher in Diskussionen ausarten, wenn das friedlich bleibt. Am Ende des Tages führt das Ganze nichts, führt zu weiter Emotionalität und vielleicht zumindest, wenn jetzt nicht zu irgendeiner Gewalthandlung, zu der ein oder anderen falschen Aussage, die so im Nachhinein bereut und nicht gewollt ist.
Nimm mal Aussage. Jetzt haben wir diesen Fall und meistens wäre eine verbale Entgleisung ja. Das sind ja nicht nur schöne Wörter. Da sind beleidigende Worte möglicherweise dabei. Und wenn einem sowas im Straßenverkehr passiert, überlegt man oder manch einer überlegt, ob man eine Anzeige macht. Beleidigung auf dem Sportplatz, was rätst du da?
Ja, da sind wir beim zweiten Punkt. Wir haben ja jetzt gerade um die unmittelbare Reaktion gezeigt. Weiter dahin aufbauend ist letztendlich für mich der wichtige Punkt, erstmal Notizen zu machen, okay, was ist jetzt gerade überhaupt vorgefallen? Welche Beleidigungen wurden auch konkret gesagt? Wichtig ist dahingehend dann vor allem auf alle weiteren Schritte bezogen, persönlich erstmal die Emotionalität rauszunehmen. Dementsprechend unmittelbare Reaktion, sobald die ersten Schritte erledigt sind, ich informiere meinen Jugendleiter, dass er das nicht über andere Wege erfährt. Das wäre immer ein schlechter Weg. Der leitet die weiteren Schritte über den BV ein. Als Trainer selber macht man sich diese Notizen und dann meiner persönlichen Meinung ist es am besten erstmal zu sagen, okay, ich schlafe jetzt einmal 1-2 Nächte drüber. Am Folgetag vielleicht schreibe ich schon mal die Stellungnahme, die für den Verband ja eh eingefordert wird. Wenn die am Folgetag nicht eingefordert wird, weil es vielleicht ein Samstag war, dann am Tag drauf. Dementsprechend sind da schon mal die Notizen wichtig und bis dahin haben sich die Gemüter vielleicht auch schon mal dahingehend beruhigt, die eigenen, die auch zu Recht letztendlich aufgekocht und aufgewühlt sind, dass man sich dazu Gedanken machen kann, okay, was ist jetzt eigentlich genau passiert? Was hat mich jetzt eigentlich tatsächlich getroffen? Und was ist im Nachhinein noch so an mir hängen geblieben, dass ich für mich entscheide, das geht so nicht? Generell muss man dazu sagen, was immer wieder spürbar ist, der Fußballplatz ist leider ein Ausbruchsort für Alltagsfrust und für viele hat er den, letztendlich wie ein rechtsfreier Raum im Eindruck. Dementsprechend heißt es in ganz vielen Punkten, es wird vom Sportgericht geregelt. Wird zum Beispiel ein Trainer beleidigen gegenüber einem gegnerischen Trainer? Naja, dann heißt es vielleicht, okay, nehmen wir mal als Beispiel, der kriegt jetzt eine Geldstrafe von 300 Euro und vielleicht eine Sperre für 1-2 Spiele. Das mag blöd sein, aber die Geldstrafe zahlt in der Regel der Verein und die 2 Spiele schaut er halt als Zuschauer zu. Das heißt, der Trainer sagt vielleicht, naja, nächstes Mal passe ich vielleicht ein bisschen mehr auf. Aber ja, so richtig bestraft wurde er dafür in Anführungszeichen nicht. Es kann zwar sein, dass der Verein die Geldstrafe auf ihn runterbügelt, ob das aber auch wirklich passiert, ist eigentlich eher höchst selten. Ich persönlich rate gerade bei deutlicheren oder krasseren Beleidigungen auch durchaus dazu, nicht davor zurückzuschrecken, das Ganze strafrechtlich anzuzeigen. Ich habe das selbst einmal als Schiedsrichter auch selber getan. Da ging es konkret darum, dass ich letztendlich beleidigt wurde im Rahmen, wurde eine Aussage in Richtung nationalsozialistischem Hintergrund getätigt, die dann für mich so krass war, dass ich gesagt habe, okay, hier ist jetzt für mich eine Grenze überschritten. Das Ganze habe ich dann auch angezeigt. Mein Ziel dahinter war gar nicht, dass ich letztendlich die Person irgendwie, blöd gesagt, hinter Gitter sehen will, sondern einfach, um der Person aufzuzeigen, du hast hier gerade massiv eine Grenze überschritten, es war hier ein Jugendspiel, das Verhalten war völlig inakzeptabel. Das Ergebnis dessen war letztendlich, das wurde gegen Auflage eingestellt. Die Auflage war eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro, die ans Kinderhospiz gespendet wurde. Und ich denke, damit habe ich dann eine Menge erreicht, wenn das zu einem Gemeinwohlzweck verwendet wird, sage ich mal so. Also dementsprechend, es geht letztendlich nicht immer darum, die Person an sich nur zu bestrafen, sondern vor allem auch aufzuzeigen, wir schrecken nicht davor zurück, auch das Ganze strafrechtlich zu verfolgen. Weil immer wieder der Gedanke im Hinterkopf vieler Personen, die wiederholt straffällig im Fußballstrafrecht, sage ich mal, auffällig werden, immer diesen rechtsfreien Raum im Hintergrund haben. Und dementsprechend wollen wir da entgegenwirken. Deswegen ist mein persönlicher Ratschlag immer, auch das zumindest zu prüfen und für sich dann nach ein paar Tagen selber zu entscheiden, aber nicht unmittelbar. Das ist ganz wichtig.
Ich habe da so eine Studie gelesen und da ging es auch um Gewalt und da ging es darum, oft ist Gewalt auf dem Sportplatz, wie du sagst, im rechtsfreien Raum, nur die Spitze des Eisberges und es wird viel nach drinnen getragen. Also wir sind Kindergewalt, Kinder auf dem Sportplatz. Jetzt reden wir über Vorfälle. Wenn du mir das jetzt gerade so erzählst und du würdest mir sagen, Roger, zeig mal jemanden an, weil er dich angeschrien hat, würde ich sagen, ist das in der Relation, wie ich sie verstehe? Was redest du mir denn dann? Also weil ich glaube, eine Anzeige zu machen ist für viele Menschen schwer.
Ja, die Hemmschwelle ist da relativ groß. Es wird sehr, sehr, sehr schnell gesagt, ich zeig dich an. Was dann am Ende des Tages passiert, steht auf dem anderen Blatt und da zeigt die Erfahrung einfach, dass Anzeigen tatsächlich erfolgen, ist höchst selten. Ich habe schon sehr krasse Vorfälle auf dem Tisch letztendlich gehabt, bei denen keine Anzeige erfolgt ist, was ich auch bis heute einfach nicht verstehen kann. Aber ich weiß auch nicht genau, ehrlich gesagt, warum die Hemmschwelle so groß ist. Prinzipiell, wie gesagt, ich kann es nur immer wieder, ich sag mal so, ich sage nicht hier, mach die Anzeige, sondern ich spreche eher aus der Ich-Perspektive. Ich sage, ich würde es für mich prüfen, weil einfach eine gewisse Hemmschwelle überschritten ist. Und ja, auf dem Fußballplatz mag das so sein, dass da mehr erlaubt ist als vielleicht anderswo. Das hat sich leider so eingebürgert. Problem ist daran aber, dass das aktuell kein Ende nimmt. Das heißt, wir haben keine rote Linie, an der es heißt, hier endet das Ganze, sondern die Vorfälle werden immer krasser, die Vorfälle werden immer häufiger und scheinbar reicht in einigen Fällen sportgerichtliches nicht mehr aus. Da muss man eben an anderen Stellen ansetzen. Bei körperlicher Gewalt wird das Ganze meist nicht sportrechtlich, sondern eben strafrechtlich verfolgt, aber bei psychischer Gewalt, eben nicht. Und das sollte sich meiner Meinung nach ein Stück weit ändern.
Du hast vom BFV gesprochen. Es ist so ein Vorfall, ein Verein hat einen Trainer auf dem Platz und es passiert was. Wie ist denn die Verantwortung des Vereins oder der Sparte Fußball, wenn sowas passiert? Was sollten die machen? Müssen die das melden? Oder sollten sie Konsequenzen wenigstens für den Trainer oder den Trainer in die Trainerin in den Raum stellen?
Ja, grundsätzlich, es kommt natürlich immer auf den Fall drauf an. Gemeldet wird es meistens allein schon durch den Schiedsrichter. Ist es jetzt zum Beispiel ein Spiel ohne offiziell eingeteilten Schiedsrichter, würde ich es immer von der Härte des Vorfalls abmachen. Aber da gilt auch der altbekannte Grundsatz, melden macht frei. Und dann hat der Verein aus meiner Sicht zwei Aufgaben. Das eine ist die Fürsorgepflicht, konkret um den Trainer sich zu kümmern, dass der in dieser schwierigen emotionalen Situation letztendlich erstmal von Außenstehenden geschützt wird. Oft ist ja ein großes Problem die Presse dabei, die letztendlich auch Druck von außen einbringt. Der gegnerische Verein, der direkt Stellungnahmen online stellt, dass der Verein sich dem entgegenstellt und seinen Trainer schützt. Das ist die eine Aufgabe, auch die Kinder natürlich dabei. Die andere Aufgabe, die er aber genauso hat, ist, dass er das intern aufarbeitet. Eben was ein potenzielles Fehlverhalten den eigenen Trainer betreffend angeht, aber vielleicht auch etwas, was er zum Beispiel richtig gemacht hat, wo er besonders besonnen reagiert hat. All das einfach gemeinsam aufzuarbeiten, ist, glaube ich, so prinzipiell die Verantwortung des Vereins und nicht zu sagen, Thema des Sportgerichts, die werden das schon machen und unserer wird schon freigesprochen. Das soll natürlich so nicht sein. Dementsprechend Verantwortung für den Trainer haben sie definitiv in zweierlei Aspekten.
Wenn du jetzt gerade sagst, Schiedsrichter, Spielsituation, gegnerischer Trainer, was macht man denn, wenn man intern im Verein ist und Trainer rattern aneinander und es kommt zu Übergriffen? Trainingssituationen. Macht ihr eure Tür da auch auf für Gespräche? Natürlich, oder?
Also unsere Tür ist da natürlich offen. Ich habe aber ganz ehrlich gesagt noch nie den Fall gehabt, dass wir davon erfahren haben. Das soll natürlich nicht heißen, dass es solche Fälle nicht auch gibt. Ich denke aber, da ist die Hemmschwelle nochmal zu uns zu gehen wesentlich höher, weil natürlich ein Verein vor dem Verband offen aufzeigen muss, passt auf, liebe Leute, wir haben hier ein internes Problem und wir kriegen es wohl ohne eure Hilfe nicht gelöst. Das ist eine Hemmschwelle, die wollen sehr viele nicht überschreiten. Dementsprechend oder bisher hat es halt niemand getan, zumindest was unseren Fachbereich angeht, sich da bei uns gemeldet. Aber prinzipiell steht auch dort unsere Tür natürlich immer offen, sei es für eine allgemeine Trainerschulung, die habe ich ja vorhin schon angesprochen, oder um dort auch ein konkretes Konfliktlösungsgespräch zu führen. Und dabei sei auch wichtig gesagt, wir müssen natürlich irgendwo dem Fehlverhalten, sage ich mal, einen auf den Deckel geben, aber das wird nicht in sportrechtlicher Strafe letztendlich erfolgen. Wir sagen nicht, der Trainer ist so und so lange gesperrt, sondern wir möchten euch einen gemeinsamen Ausweg aus dieser Situation, vielleicht auch der Verzwickten, aufzeigen, wenn das eben der eigene Verein nicht hinbekommt.
Wie ist denn deine Tendenz oder was hast denn du für ein Gefühl, wenn wir jetzt über rote Linien sprechen, die überschritten werden, wenn wir unsere Gesellschaft angucken? Wie sieht es in den nächsten 5 bis 10 Jahre aus? Was erwartest du bei uns auf dem Sportplatz und auf den Sportplätzen? Wird es wieder besser, weil vielleicht ganz viele wunderbare Menschen wie du und dein Team sich zeigen und sagen, hey, wir helfen euch? Oder wird der eher ganz schlecht und du denkst, Halleluja, was kommt da auf uns zu? Das wird noch viel schlimmer.
Es gibt zwei Antworten. Es gibt einmal die Antwort, die man hören möchte und die Antwort, die ich jetzt geben möchte. Und ich muss leider die zweite Antwort geben. Ich habe nicht offen gesagt das Vertrauen, dass es sich in eine bessere Richtung entwickelt. Wir haben ja immer wieder Maßnahmen, gerade vom DFB beispielsweise das Jahr des Schiedsrichters letztes Jahr, die ja nach außen hin super präsentiert wurden und auch ein super Image gerade nochmal für den Schiedsrichter eingebracht hat. Maßnahmen wie der Kapitänsdialog, wie das Stoppkonzept, die prinzipiell gute Gedanken sind. Das Problem am Ende des Tages ist, dass die Art und Weise des Auftretens von einigen Personen und eben dieses Thema Hemmschwelle, das Wort, was ich leider in Bezug auf Fußball immer wieder verwenden muss, weil sie eben so niedrig ist, dass das sich grundsätzlich nicht ändert. Man wird auf Fußball nie zu einer Sportart wie zum Beispiel einem Rugby machen können, wo ein super fairer Dialog stattfindet auf Augenhöhe und obwohl dieser Sport so körperlich ist. Ja. Das ist beim Fußball nicht möglich. Fußball ist der Volkssport schlechthin, an dem jeder teilnimmt. Jeder, der halbwegs geradeaus laufen kann, hat mal gegen Ball getreten. Sämtliche Leute interessieren sich dafür. Es ist einfach eine ganz, ganz große Masse, die auch irgendwo verbindet, aber eben auch so viel Potenzial mit sich bietet. Und ich habe kein Verständnis dafür, dass uns dieser tolle Sport auf diese Art und Weise kaputt gemacht wird und dass wir gerade als Schiedsrichter um Ansehen immer wieder erneut so kämpfen müssen. Aber ich sehe trotz all der Projekte aktuell nicht eine Besserung. Und da kann ich einfach mit den statistischen Zahlen arbeiten, die uns da vorliegen, sei es im Kreis München, sei es aber auch auf die DFB-Ebene, Gesamtdeutschland. Die Tendenz ist leider steigend und das, ja, bedeutet nichts Gutes für die Zukunft.
Für die Zukunft würde ich, ihr Lieben, den Ansprechpartner Jonathan und was sie machen bei uns in den Shownotes verlinken, damit ihr, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr Unterstützung braucht, natürlich jederzeit auf Jonathan und sein Team oder das Team und Jonathan zugehen könnt. Jonathan, noch eine Frage. Jetzt ist mein Bub 10 und wir tingeln über die Dörfer. Warum ist es schon so verbissen im Jugendfußball? Warum schiebt man nicht mal einen Riegel davor? Und ich stelle das mal in den Raum, dass es der Verbissenheit vielleicht was nehmen könnte, dass es viele Teams gibt, die schon in jungen Jahren Spieler abwerben. Dass man dadurch eine Bereitschaft schafft von Eltern, die sagen, hey, meine Kinder werden Fußballstars, weil jetzt kommt die Stadt um die Ecke, die nebenan ist. Warum geben wir dem Ganzen nicht eine viel größere Leichtigkeit? Komma, wir geben schon eine Leichtigkeit durch Minifußball, durch neue Spielformen, aber müssten wir da nicht noch viel mehr hingucken und auch einfach echt mal noch einen ganz anderen Riegel vormachen? Wie ist denn da deine Erfahrung?
Ja, auch da haben wir wieder zwei Thematiken. Die eine Thematik ist letztendlich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn wir mit Sachen wie Minifußball daherkommen, jetzt kommt die Spielform 5 gegen 5.
Die wir schon seit zwei Jahren im Modeling machen und es ist sensationell tatsächlich.
Genau. Also. Und sehr viele Vereine sträuben sich eben dagegen. Sehr viele, gerade aus dem Elternbereich, die sich letztendlich jetzt mit der Thematik nicht intensiver beschäftigt haben. Da muss man einfach sagen, das ist, auch ohne es als Vorwurf zu meinen, ist natürlich die breite Masse. Die wollen an dem anknüpfen, was letztendlich bisher die letzten, ja, jahrzehntelang immer Thema war. Der klassische Fußball 11 gegen 11, runtergespielt 9 gegen 9, wie auch immer. Und ich habe selber in meiner fußballerischen Karriere, die dann in der A-Jugend geendet hat, immer nur Ersatztorwart gespielt letztendlich. Mhm. Ich bin auch zu einem Verein nach München zugezogen. Obwohl ich in jedem Training war, saß ich immer nur auf der Bank und ich hatte dann auch mal eine Erfahrung beim Auswärtsspiel. Leider eine Mannschaft, die für mich auf dem Dorf nicht zu erreichen war öffentlich, der gesagt hat, bei mir spielt jeder. Wir spielen hier in der B-Jugendgruppe. Es geht hier nicht um den sportlichen Erfolg. Ich möchte, dass jeder Spaß bei dem Ganzen hat. Und das war etwas, was mich dann in meinem jungen Alter doch sehr berührt hat. Das war auch parallel das Jahr, in dem ich dann Schiedsrichter geworden bin und gesagt habe, okay, wenn ich hier keinen Erfolg habe, möchte ich das an anderer Stelle aus neuer Perspektive erleben. Aber am Ende des Tages ist auch das etwas, fernab jetzt mal vom Thema Konfliktmanagement, was man immer wieder erlebt und was auch einen sehr berührt, wenn man die Situation hat, man hat einfach den schlechten Spieler, der möchte dabei sein, aber der kann nicht. Da sind wir auch zum Beispiel beim Thema Alter. Gerade man merkt es ja im Jugendbereich, in der pubertären Phase extrem. Ein 14-Jähriger ist nicht gleich ein 14-Jähriger. Ja. Es gibt einen 14-Jährigen, der ist 1,85 und hat einen bulligen Körper wie ein teilweise 18-Jähriger nicht. Und absolut. Dann gibt es aber einen 14-Jährigen, der ja letztendlich mit 1,55 daherkommt. Die müssen auf einem Level spielen. Und das ist natürlich super, super schwer auf, ja, unter einen Hut zu bringen. Genau, dementsprechend ist es aus der Hinsicht, ja, sehr, sehr schwer, da grundsätzlich was zu ändern.
Jonathan, ich habe einen Spieler bei mir im Team, der möchte gern Schiedsrichter werden. Das fällt mir gerade ein. Der darf sich mal bei dir melden, oder? Der ist 12 und hat für sich entdeckt, dass er den Weg mal einschlagen möchte. Ist das in Ordnung, wenn ich da mal einen Kontakt herstelle?
Das kannst du prinzipiell sehr gern machen. Ich werde ihn aber direkt weiterverleiten.
Sehr gerne.
Dementsprechend wäre es am besten, wenn ich gleich den Weg aufzeige. Es gibt einfach in jedem Kreis oder in jeder Gruppe nochmal entsprechende Schiedsrichtergruppen, an die man sich direkt selber wenden kann. Einfach ansonsten mal googeln. Ich habe auch in PC damals eingegeben, wie werde ich Schiedsrichter, wurde dann entsprechend weiterverwiesen. Ich meine, bei dem Bereich wäre es die Schiedsrichtergruppe Weilheim, an die darf man sich wenden.
Ja, genau.
Und dann hat man, ja, es kommt auf die Gruppe an, 1 bis 2 Neulingskurse heißen sie im Jahr, in denen neue Schiedsrichter an 3 Wochenenden ausgebildet werden und dann mit dem ganzen Thema loslegen dürfen.
Cool. Jonathan, an der Stelle sage ich danke. Ich habe noch eine Frage, Wissensvermittlung. Was machst du? Du gehst dann auch in Vereine rein und ihr macht, wie du gesagt hast, immer so 2-3 Stunden Kurse und versucht, alle möglichen Stakeholder an einen Tisch zu bekommen? Oder was sind da deine Hauptthemen oder eure? Konfliktmanagement?
Vieles. Der Hauptpunkt, und das ist letztendlich nicht nur der Einstieg, sondern auch der Endpunkt letztendlich des ganzen Vortrags, des ganzen gemeinsamen Mitarbeitens, ist das Verständnis fürs Gegenüberschaffen. Mhm. Ich habe zum Schluss, und das rundet auch hier das Ganze, glaube ich, ganz gut ab, meiner Präsentation ein Zitat, was ich nicht nur für den Fußball, aber gerade auch für meinen Fachbereich, man kann es überall anwenden, gerade für den Fußball so wirkend, ganz, ganz besonders eindrucksvoll finde. Und das ist das Zitat von Anne Frank, das besagt, es ist so schön, dass niemand darauf warten muss, die Welt um ein Stückchen besser zu machen. Und ich glaube, das trifft das Thema ganz gut. Wenn wir den Fußball ändern wollen, dann fängt es bei einem selber an. Ich selber kann jederzeit etwas dafür tun, dass der Fußball besser wird. Und das ist nicht nur Ziel des Projekts oder der Trainerschulungen, sondern das ist vor allem das Ziel unserer Fairplay-Arbeit. Und das sagt das Wort Fairplay.
Jonathan, Fairplay ist ein ganz wunderbares Abschlusswort. Ich danke dir für deine Zeit, für den spannenden Podcast. Ich freue mich, wenn wir weiter im Austausch bleiben. Und ich hoffe sehr, dass das, was du gesagt hast, nicht eintritt, sondern dass wir ganz, ganz wunderbare Jahre der fast Stille auf dem Sportplatz miteinander verbringen. Erfolgreich, aber mit ganz viel Liebe an der Stelle. Vielen Dank für deine Zeit und bis vielleicht zum nächsten Mal. Pfiatti.
Ja, sehr gerne. Danke dir.
Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Wenn ihr zu der heutigen Folge noch Fragen habt oder einmal eure Meinung mitteilen möchtet, schreibt uns gerne einen Kommentar. Schaut auch gerne in unsere Shownotes. Da erklären wir wieder einige Begriffe aus der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier in deinem E-Learning-Podcast von Braincake 9.